Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Unsere Predigtserie heißt ja Käfig auf. Und ich hatte schon fast gesagt, wir machen heute den Käfig zu, weil heute ist der letzte Teil, der Höhepunkt unserer Käfig-Auf-Reihe. Und ich bin total happy, dass der Johannes Batzer da ist. Johannes, komm zu mir auf die Bühne, komm rauf. Johannes ist Student auf dem theologischen Seminar Beröa. Ich find's cool, dass du extra dir Zeit nimmst, heute bei uns reinschneist und du wirst dich gleich selbst ein bisschen vorstellen. Ich freue mich drauf. Also, Feuer ab!
Danke, Andi. Danke. Es ist richtig cool, hier zu sein. Danke, es ist eine super Möglichkeit und eure Band ist richtig Hammer. Es ist richtig cool, euch alle zu sehen diesen Morgen. So, mein Name wurde ja gerade schon gesagt, ich bin der Johannes. Ein paar habe ich auch schon begrüßt, aber ich finde es immer ein bisschen komisch. Jetzt kennt ihr meinen Namen, aber ich kenne ja euch alle noch gar nicht. Deswegen würde ich gerne Folgendes machen. Ich zähle jetzt auf drei. Und auf drei schreit jeder seinen Namen ganz laut raus. Okay? Eins, zwei, drei. Hi, schön euch kennenzulernen. Ich kann nicht garantieren, dass ich mir alle Namen merken kann. Vielleicht frage ich nachher nochmal nach. Aber schön hier zu sein. Im August 2012 hat Gott mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie und so habe ich irgendwie immer an Gott geglaubt. Aber so in meiner Jugendphase, so 13, 14 aufwärts, habe ich mich immer weiter von Gott entfernt. Und zwar habe ich angefangen, Metal zu hören. Ich liebe Metal-Musik. Und das hat mich aber ziemlich von Gott weggebracht, muss ich sagen. Ich hatte viele Freunde, bin fast jedes Wochenende auf Konzerte gegangen. Ich habe nur so schwarze Band-Shirts getragen mit zum Teil satanischen Botschaften drauf. Und ich habe meine Haare lang wachsen lassen. Weil nachher immer Leute auf mich zukommen und sagen, hey Hannes, das kann ich mir gar nicht vorstellen, du mit langen Haaren. Deswegen habe ich ein Bild dabei. Wollt ihr das Bild sehen? Dann würde ich es euch nämlich kurz zeigen. Das bin ich mit langen Haaren und einer riesen Zucchini. Ich weiß auch nicht mehr genau, was mit der Aussicht hatte. Genau, wir können es wieder wegmachen. Jo, und das hat mich richtig von Gott weggebracht. Ich habe immer gesagt, hey, ich bin Christ. Ich höre zwar Metal, aber ich lasse mich nicht beeinflussen von den Texten und so. Ich achte gar nicht auf die Texte, aber hey, es beeinflusst dich immer. Wenn das so gegen Gott ist, das bringt dich von Gott weg. Es gibt auch christlichen Metal, den höre ich immer noch gerne. So, und das war die eine Sache. Und das andere ist, dass ich süchtig war. Und zwar war ich süchtig nach Online-Poker. Ich habe richtig gern Poker gespielt und habe online richtig viel gezockt, um richtig viel Geld. Und ich war auch gar nicht so schlecht. Ich habe damit tatsächlich eine Menge Geld verdient. Aber irgendwie wusste ich, das ist nicht so Gottes Wille. Und ich wusste irgendwie, wenn ich mein Leben richtig Jesus gebe, dann müsste ich damit aufhören. Und deswegen wollte ich es wahrscheinlich nicht. Und ich war richtig süchtig danach. Ich habe so viel Zeit investiert, 5 Jahre exzessiv gespielt, wie manche Jugendlichen World of Warcraft gezockt haben. So habe ich Online-Poker gespielt. Ja, und das waren Sachen, die haben mich von Gott weggebracht. Aber Gott sei Dank hat es unsere Jugendgruppe in Heilbronn gehabt, wo ich herkomme. Eine geniale Kirche. Und da hatte ich Freunde in der Jugendgruppe. Und das war der einzige Grund, warum ich dort ab und zu mal in den Jugendkreis gegangen bin. Einfach nur, weil ich ein paar Freunde hatte. Ich wollte nicht wirklich was von Jesus hören, sondern nur meine Freunde treffen. Und so kam es dann auch, dass ich im August 2012 mit auf unsere Jugendfreizeit, auf die Sommerfreizeit gegangen bin. Und zwar war das damals in Dänemark. Und das war eine richtig tolle Freizeit. Ich bin nur mit, um Spaß zu haben, nicht um was von Gott zu hören. Und genauso war es dann auch die 2 Wochen. Eine Menge Spaß gehabt. Aber am letzten Abend bei der Predigt von unserem Jugendpastor habe ich plötzlich angefangen, über mein Leben nachzudenken. Ich habe nicht wirklich der Predigt zugehört. Ich habe nur angefangen, über mein Leben nachzudenken und gemerkt oder zu mir gesagt, hey Hannes, eigentlich hast du ein echt geiles Leben. Du hast eine Menge Geld, du hast eine Menge Spaß, eine Menge Freunde. Aber irgendwie war ich nicht glücklich und ich hatte das Gefühl, dass ich mich nur so um mich selber drehe, dass ich kein richtiges Ziel in meinem Leben habe. Und in diesem Augenblick war es dieser unbeschreibliche Moment, es hat sich angefühlt, als würde Jesus an mein Herz klopfen und sagen, hey Hannes, lass mich doch wieder in dein Leben rein. Und an dem Abend habe ich die Entscheidung getroffen, mein Leben 100%ig Jesus zu geben. Und ich habe meinen besten Freund geschnappt und habe ihm alles erzählt, wir sind zum Strand gelaufen, auf die Düne hoch. Dann habe ich mein Taschenmesser genommen und habe meine langen Haare abgeschnitten. Und dann habe ich sie, das müsst ihr euch so richtig episch vorstellen, so in den Wind gestreut. Weil für mich war das so ein wichtiges Zeichen, ein äußerliches Zeichen zu machen. Hey, ich bin nicht länger in dieser Metal-Szene unterwegs, sondern ich folge jetzt Jesus nach. Und Gott hat mich so krass verändert in diesem einen Moment. Und er hat einen langen Prozess der Veränderung angestoßen, indem ich mich immer noch befinde, ich bin immer noch dabei, mich zu verändern. Ich werde auch nie perfekt sein, keiner von uns, aber ich werde Jesus ähnlicher und das hat damals angefangen. Und dann habe ich mich angefangen, viel mehr in unsere Jugendgruppe zu investieren und dann bin ich irgendwann nach Australien gegangen, auf die Bibelschule von der Hillsong Church, habe dort 2 geniale Jahre verbracht, in der Gott mich auch weiter verändert hat Und jetzt bin ich hier in Deutschland und studiere momentan Theologie am Theologischen Seminar Berühr in Erzhausen bei Frankfurt ist das und bin auf dem Weg, Pastor zu werden. Hey, ist das nicht cool, wie Gott Menschen verändern kann? Und ein Motto, das mich die letzten Jahre immer begleitet hat, oder vielmehr ein Bibelvers, ist Epheser 3, Vers 20. Und den haben wir hier auch auf dem Bildschirm. Da heißt es, ihm, der in seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Und ich habe diesen Vers immer und immer wieder gelesen und ich glaube, wir können es nie ganz fassen, was da drin steht. Denn Gott ist unendlich, seine Kraft ist unendlich. Und egal, wie große Pläne wir haben, und ich hoffe, ihr habt große Pläne, Leute, aber Gott hat noch viel mehr zu haben. Er kann viel mehr machen. Er ist unendlich viel größer. Er kann unendlich viel mehr machen. Und wir sehen hier so einen Sternenhimmel. Oft schauen wir so ins Weltall und da sehen wir so viele Sterne. Ich habe letztens einen wissenschaftlichen Bericht gelesen und da hieß es, dass es mehr als eine Billion Galaxien gibt wie die Milchstraße. Und eine durchschnittliche Galaxie hat ungefähr 100 Milliarden Sterne. Also 100 Milliarden mal eine Billion oder noch mehr. Ich meine, wissen wir, ob es nicht noch größer ist. Das ist doch krass, das sprengt unser Vorstellungsvermögen. Und Gott hat das mit seinen Händen geschaffen. Und zwar aus nichts. Hey, unser Gott ist so viel größer. Unser Gott ist so viel größer. Und oft haben wir unsere Pläne. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich so bete, ich habe so ein Gebetsanliegen und ich bete dafür, hey Gott, bitte mach, dass es in Erfüllung geht und dann zeige ich ihm noch so, ja genau so könntest du das doch machen. Ich ertappe mich dabei, dass ich Gott so Lösungsvorschläge bringe, obwohl ich das nicht ihm überlasse, der doch alles weiß, der weiß, wie es eigentlich viel besser ginge. Hey, ich glaube, manchmal lacht Gott über unsere Pläne. John Chancellor hat mal gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Weil seine Pläne sind viel größer und ich glaube, Gott macht sich viel mehr Gedanken über unsere Zukunft, als wir selbst es jemals könnten. Ja, Käfig auf, das ist der Titel dieser Predigtreihe. Und ich finde es richtig cool, dass ich heute den Abschluss halten darf, das letzte Thema, das da heißt Käfig des Versagens und Käfig der Angst. Und wir wollen ausbrechen aus diesen beiden Käfigen. Und das erste ist der Käfig des Versagens. Denn wir kennen es doch alle, so oft gehen Dinge schief in unserem Leben. Ständig erleiden wir Niederlagen, ein Traum platzt, eine Tür geht zu, die wir nicht wollen, dass sie zugeht. Und so eine Niederlage kann häufig zu einem Käfig werden, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Niederlagen können uns daran hindern, den Leidenschaften nachzujagen, die Gott für uns bereithält, die Gott in unser Herz gelegt hat. Und ich möchte eine Story anschauen, und zwar von Paulus, wo er eine richtig krasse Niederlage erlebt hat. Und zwar steht das in Apostelgeschichte 28. Und was genau davor passiert, also das erkläre ich kurz, er ist auf einer seiner letzten Missionsreisen und sie sind auf einem Schiff unterwegs nach Rom, wo er verhört werden soll, vor Gericht gebracht werden soll. Und auf der Schiffsfahrt, kommen sie in einen Sturm, das Schiff geht unter. Und die Crew, die hat Todesangst, die denken wahrscheinlich, sie müssen sterben im Wasser, aber sie schaffen es gerade so, noch an eine Insel zu schwimmen. Stell euch das vor, ihr habt keine Kräfte mehr. Und genau an diesem Punkt gehen wir in die Story rein und wir lesen Apostelgeschichte 28, Vers 1 bis 4. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelte. Malta kennen wir wahrscheinlich alle. Die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen, denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange in seiner Hand sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Hey, ich frage mich, wie viel Pech kann man haben, an einem Tag Schiffbruch zu erleiden und dann noch, gerade wenn du gerettet bist, von einer giftigen Schlange gebissen zu werden. Ich glaube, wenn es so einen Club der Pechvögel geben würde, dann wäre meiner Meinung nach Paulus ganz weit oben dabei. Er hat schon ziemlich viel erlebt, diese zwei krassen Niederlagen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht mal an Land geschafft, weil ich gedacht habe, in Rom werde ich eh verhört, hätte wahrscheinlich den Mut schon aufgegeben. Und dann schafft es noch an die Insel und spätestens nachdem du noch von einer Giftschlange gebissen wirst, dann wird doch jeder wahrscheinlich aufgeben. Aber lesen wir in der Story mal weiter und schauen wir, was Paulus getan hat stattdessen. Und zwar lesen wir von Vers 5. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das Geringste geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, ist cool mit Musik im Hintergrund, sehr dramatisch, ist auch eine dramatische Begebenheit. Also sie haben ihn länger beobachtet und dass sie dann feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. In der Nähe jener Stelle, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das dem obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte, einem Mann namens Publius. Dieser nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren für 3 Tage seine Gäste. Der Vater von Publius hatte damals gerade die Ruhr, also so eine schlimme Krankheit, und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die in einer Krankheit litten, und alle wurden geheilt. Hey, ist das nicht krass? Aus dieser ausweglosen Situation hat Gott was Geniales gemacht. Nur um das klarzustellen, Paulus und Publius, die wären sich eigentlich niemals begegnet. Paulus war als Gefangener auf dem Schiff, wenn er gesagt hatte, ich würde gern da anlegen, jemand kennenlernen, die hätten ihn ausgelacht, die wären weitergefahren. Nur, weil das Schiffbruch an ganz genau dieser Stelle, wahrscheinlich nicht einen Kilometer davor oder später stattfand, sondern genau da, und sie dort angespült wurden und dann auch noch Paulus von der Schlange gebissen wurde und nichts passiert ist, nur deswegen kam es zustande, dass er Publius kennenlernte, seinen Vater heilen konnte und die ganze Insel eine Erweckung erlebt hat. Das glaube ich, weil wenn wir weiterlesen, da steht dann, dass 3 Monate später sie erst weitergereist sind. Und ich glaube, in diesen 3 Monaten hat Paulus eine Menge Möglichkeiten zum Predigen gehabt. Er hat eine Menge von Jesus erzählt und ich glaube, da ist eine richtige Erweckung losgegangen auf dieser Insel. Und das nur wegen dem Sturm, Schiffbruch und dem Schlangenbiss. Manchmal brauchen wir eine verschlossene Tür, damit Gott uns dahin bringen kann, wo er uns haben möchte. Ich weiß nicht und ich will das auch gar nicht beurteilen, ob Gott uns manchmal schlimme Dinge passieren lässt oder ob es einfach so passiert. Aber eins weiß ich, wenn du in einer schlimmen Situation bist, dann kann Gott was Geniales draus machen. Und das ist doch, worauf es ankommt. Wenn was Gutes zu Ende geht, dann kann Gott was viel Besseres anfangen. Und es ist auch so, dass in diesen schwierigen Zeiten, und so schlimm sie auch sind, aber in diesen Zeiten ist es doch, dass wir oft Jesus am meisten suchen, dass wir wirklich auf unsere Knie gehen und ihn anflehen, dass er was macht. Und genau dann kann Jesus etwas Gutes machen. Wir müssen Jesus die Kontrolle über unser Leben geben. Ich stelle mir das Leben manchmal so vor, stelle ich das auch mal vor, da ist so ein Labyrinth mit ganz, ganz vielen Türen. Und was wir machen ist, wir haben so einen Schlüssel, wir gucken immer, wo er passt, wo wir reingehen können, welche Türen uns aufgehen, welche Türen zugehen. Das ist alles so ein bisschen zufällig. Aber wenn du Jesus die Kontrolle über dein Leben gibst, dann lässt du ihn vor dir laufen und er hat den Universalschlüssel. Er kann nämlich jede Tür aufmachen oder zumachen. Und er weiß genau, was am besten ist. Er weiß, was hinter jeder Tür ist. Und er wird dir die Türen aufmachen, die aufgehen sollen und auch die Türen zumachen, die zu sein sollen. Und es gibt keine Tür, die vor Jesus verschlossen bleibt. Die Tür, die er zumacht, kann niemand sonst mehr öffnen. Und die Tür, die er aufmacht, kann niemand anders mehr zumachen. Als Paulus im Gefängnis war, hat er sogar die Gefängnistüren gesprengt. Und er hat die Ketten gesprengt, dass Paulus aus dem Gefängnis rauskam. So krasse Dinge kann Jesus tun. Ein Beispiel von mir, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich sehr viel Online-Poker gespielt habe. Als ich mein Leben Jesus gab, habe ich nicht sofort damit aufgehört, sondern ich habe weitergespielt, weil ich immer noch in mir drin diesen Wunsch hatte, dadurch reich zu werden. Und ich habe das so einen Kompromiss draus gemacht mit Gottes Plan. Ich habe so gesagt, hey, wenn ich dadurch reich werde, 10% davon gehört dir, Gott. Weißt du was, ich bin großzügig, 20% sollen dir gehören. Aber in mir drin wusste ich, dass es nicht Gottes Wille ist, dass ich das weiter tue. Und so hat es noch 6 Monate gedauert, bis ich an den Punkt kam, wo Gott mir ganz klipp und klar gezeigt hat, dass diese Tür zugehen muss. Und dann habe ich die Tür zugemacht und ich dachte, hey, jetzt muss ich so viel Zeit haben, weil ich da so viel Zeit mit investiert hatte. Jetzt muss mir ja langweilig werden. Aber dem war nicht so. Gott hat mir so viele neue Dinge geschenkt. Er hat mir eine Leidenschaft für Musik geschenkt. Ich habe angefangen, Gitarre zu lernen. Und ich habe angefangen, Leute zu connecten bei uns in der Jugendgruppe. Ich habe Spieleabende, Musikabende organisiert, dass Leute dazugehören konnten, dass neue Leute kommen konnten. Und das war nur möglich, weil Gott diese Tür des Online-Pokers bei mir zugemacht hat. Hey, manchmal müssen Türen zugehen, damit Gott eine geniale, noch viel bessere Tür aufmachen kann. Ich liebe Effektivität. Ich habe manchmal Pläne und wenn hier Punkt A ist und hier Punkt B, dann will ich immer auf dem kürzesten Wege zu Punkt B kommen. Geht vielleicht vielen so, gerade Deutsche, glaube ich, lieben sehr Effektivität. Aber vielleicht habt ihr auch schon festgestellt, im Leben geht es nicht immer geradeaus, wie wir es gern möchten, sondern wir müssen oft irgendwelche Umwege gehen, manchmal noch einen Kreis drehen, hier wieder zurück, bis wir an diesen Punkt B kommen. Und so ist es auch mit Gottes Wille für uns. Ich glaube, Gott will schon, dass wir da ankommen, aber ihm geht es nicht so sehr darum, dass wir den kürzesten Weg gehen. Ihm geht es auch nicht darum, dass wir Umwege gehen, sondern ihm geht es um unser Herz dabei. Gott will nämlich, dass wir verändert werden. Und in der Vorbereitung für diese Predigt habe ich das ganz neu verstanden, dass wir manchmal viel zu sehr nur Gott fragen, hey, was ist dein Wille, was soll ich tun? Aber wir dabei völlig vergessen, Gott zu suchen und uns darum kümmern, wer er überhaupt ist, näher zu ihm zu kommen. Und ich denke, dass manche von uns sich viel mehr für den Willen Gottes interessieren, als für Gott selbst. Aber das hindert geistliches Wachstum. Wir können Gottes Willen nicht tun, wenn wir Gott selbst nicht kennen. Das Wichtigste ist, wer wir sind, dass wir die Person werden, die wir nach Gottes Willen sein sollen. Und dann wird Gott uns auch dahin führen, wo er uns haben möchte. Und ich weiß nicht, durch welche Umwege das Leben euch schon geführt hat. Ich weiß, dass oft schlimme Dinge passieren, auch manchmal viele schlimme Dinge nacheinander. Aber ich weiß, dass Gott immer gut ist und dass er einen guten Plan hat. Und es kann richtig wehtun, wenn es einem schlecht geht, gerade wenn man in so einer Situation ist, gerade wenn du vielleicht kein Licht mehr siehst. Vielleicht hast du einen Job verloren und eine Wohnung verloren. Vielleicht hast du eine schlimme Diagnose bekommen oder eine Beziehung ist zerbrochen. Und ich weiß, es kann wehtun. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du nicht nur trauerst, dass du nicht zurückschaust auf das Gute, das vergangen ist, sondern dass du deinen Blick auf das noch viel Bessere richtest, das vor dir ist. Weil Gott hat Gutes für dich geplant. Hey, ein paar praktische Tipps. Manchmal müssen wir einfach eine Weile warten, bis ein Traum erfüllt wird, damit wir es richtig zu schätzen wissen. Ich glaube, manchmal, wenn sofort immer alles erfüllt wird, was wir wollen, dann wissen wir das ja gar nicht richtig zu schätzen. Deswegen dauert es manchmal einfach einige Zeit. Und manchmal auch können wir nichts Geistlicheres tun, als einfach durchzuhalten. Wenn du in einer schlimmen Phase bist, dann hey, halte durch und schnapp dir ein paar Leute hier aus der Church oder ein paar gute Freunde, die für dich da sind, die mit dir beten. Und halte durch, bis bessere Zeiten kommen. Und fang auch einfach an, drüber zu lachen. Mit Humor kann man, glaube ich, ganz viel überwinden, wenn es einem schlecht geht. Einfach die positiven Dinge zu sehen und sich einfach darüber zu freuen, dass das Gute kommen wird, auch wenn du es vielleicht noch nicht siehst. Hey, wir können uns von unseren Niederlagen zum Wahnsinn treiben lassen oder wir können anfangen, uns einfach über den Weg zu freuen. Und irgendwann schauen wir zurück und sehen, wie Gott uns so genial geführt hat. Manchmal ist Gottes Wille für uns auch wie so ein Navigationsgerät im Auto. Und zwar ist es mir heute Morgen auch passiert. Einmal nicht aufs Navi gehört, bin ich falsch abgebogen, bam, kommt man 10 Minuten später. Ich habe es aber nicht sofort gemerkt, sondern erst, als das Navi mich über irgendwelche Feldwege geschickt hat und ich dachte, hey, irgendwas war schief, dann habe ich gesehen, oh, habe eine Abzweigung verpasst. Und so ist es manchmal auch mit Gottes Wille, dass er wie ein Navi ist. Wenn wir ihm nicht folgen, dann gibt er uns trotzdem eine Chance. Er berechnet die Route neu und zeigt uns einen anderen Weg, wie wir trotzdem ans Ziel kommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Der Käfig des Versagens kann uns manchmal richtig, richtig hindern. Und der letzte Käfig, über den ich sprechen möchte, und das ist damit auch der letzte Käfig dieser Serie, aber auch einer der schlimmsten, finde ich, das ist der Käfig der Angst. Denn wir alle haben doch Angst vor manchen Dingen. An der Universität in Michigan haben Wissenschaftler ein Experiment durchgeführt. Und zwar haben sie einige Probanden gehabt und sie haben ihnen so Helme aufgesetzt mit so Elektroden dran, die die Gehirnströmungen messen können. Und dann haben sie ihnen ein virtuelles Wettspiel vorgesetzt, bei dem sie entweder einen Betrag, den sie setzen, gewinnen können. In dem Fall hat dann grün aufgeleuchtet. Oder wenn sie verlieren den Betrag, dann hat das Ganze rot geblinkt, rot aufgeleuchtet. Und dabei haben sie die Gehirnaktivitäten gemessen und sie haben Folgendes herausgefunden. Die positiven Gehirnaktivitäten im Falle eines Gewinns waren deutlich geringer als die negativen Gehirnströme im Falle eines Verlustes vom gleichen Betrag. Und damit sind sie zu dem Schluss gekommen, dass Verluste viel schwerer wiegen als Gewinne. Und das Ganze wurde noch verstärkt, wenn mehrere Verluste nacheinander stattfanden. Also wir haben viel mehr Angst, etwas zu verlieren, als dass wir uns darüber freuen, etwas von der gleichen Größe zu gewinnen. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass manche Menschen so ein defensives Leben führen. Vielleicht ist das der Grund, dass manche Menschen so zögerlich gegenüber Gottes Willen sind, weil sie Angst haben, dass was Schlechtes passiert. Und deswegen können wir es versäumen, unseren Leidenschaften nachzujagen. Und deswegen hängen wir oft in diesem Käfig der Angst fest. Aber die Tür ist offen und der Vogel fliegt schon draußen rum, weil er keine Angst hat. Aber Angst ist ein Käfig, der uns richtig einnehmen kann. Und vielleicht müssen wir uns klar machen, dass wir gar nicht gewinnen können, wenn wir nichts riskieren. Und dazu habe ich noch eine andere Story mitgebracht. Und zwar steht die in 1. Samuel 14. Und der Background hier ist, dass das Volk Israel ist im Krieg gegen die Philister. Und die Philister, die sind ein richtig schreckliches Volk. Und die sind richtig in der Überzahl. Sodass viele Israeliten schon geflohen sind oder sich in Höhlen versteckten, weil sie so viel Angst hatten. Und der König vom Volk Israel ist der Saul. Und der Sohn vom Saul, das ist der Jonathan. Und von dem Jonathan handelt diese Geschichte. Wir lesen von Vers 1. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater erzählte er nichts davon. Saul saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Migron nahe Gibea. 600 Mann waren bei ihm. Dann werden ein paar Leute aufgezählt. Und dann steht weiter, von Sauls Leuten hatte niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte. Um zu den Posten der Philister hinüberzugelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Dann werden die Felszacken noch beschrieben. Ich lese weiter in Vers 6. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Als ich die Story zum ersten Mal gelesen habe, war ich mir nicht so ganz sicher, was ich von dem Jonathan halten soll. Irgendwie erscheint es ziemlich dumm. Also ich weiß nicht, da ist so ein Wachposten, da sind ungefähr 20 Philister und der geht ganz alleine. Nur er und sein Waffenträger gehen darauf zu. Und sie müssen auch noch den Berg hochklettern, um da hinzukommen. Also zu zweit gegen 20, die wahrscheinlich noch besser bewaffnet sind. Also nach gesundem Menschenverstand würden wir sagen, das ist irgendwie dumm. Oder tollkühn könnte man es nennen, oder wagemutig. Aber irgendwie bewundere ich seinen Mut hier und vor allem, was er im letzten Satz sagte, das sagte er nämlich, wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Hey, was ist das für ein Gottvertrauen, das der Jonathan hier hat? Er vertraut einfach Gott, dass er diese Situation zu seinem Blatt wenden kann, obwohl er eigentlich total unterlegen ist und es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann macht er so ein Zeichen mit Gott aus und das lesen wir in 1. Samuel 14, Vers 10. Wenn sie zu uns rufen, komm doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen. Denn das soll das Zeichen des Herrn für uns sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. Und das andere Zeichen, das er davor gesagt hat, ist, wenn sie sagen, hey, wartet unten, wir kommen zu euch hinunter, dann hauen wir ab, dann hat Gott sie nicht in unsere Hände gegeben. Also, das würde ich auch andersrum machen, hey. Wenn die schreien, wir sollen hinaufkommen zu denen, du musst den Berg hochkraxeln. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bergsteigen wart. Ich war mal Bergsteigen am Heilbronner Weg, so an der Grenze Deutschland-Österreich. Und ich war so aus der Puste. Ich war immer der Letzte in der Gruppe, weil ich kaum Kondition hatte. Wenn du einen Berg hochsteigst und dann musst du noch kämpfen gegen 20 Philister und du bist nur alleine mit deinem Waffenträger, halte ich für gar keine gute Idee. Aber Jonathan macht das. Und wie es kommen musste, schreien sie genau das. Und die zwei, die stapfen auf die Philister zu, ganz gemütlich. Die haben sie schon gesehen und sie kämpfen. Und zu zweit gewinnen sie gegen diese 20 Philister. Gott hat sie in Jonathans Hand gegeben. Und das Ganze hat was ausgelöst. Und zwar ist bei allen Philistern plötzlich ist so eine Panik ausgebrochen. Und dann hat die Erde gebebt. Und dann hat Saul hat seine Soldaten geschnappt und hat die alle platt gemacht. Also durch diese kleine, wagemutige Tat hat Israel an diesem Tag den Sieg errungen. Das steht dann in Vers 23. So befreite der Herr an diesem Tag die Israeliten aus ihrer ausweglosen Lage. Finde ich eine krasse Geschichte. Manchmal denken wir, dass der Wille Gottes ist so ein ganz sicherer Plan, kann uns überhaupt nichts passieren. Und ich frage mich, wann wir angefangen haben zu denken, dass das Christentum so eine Religion für Weicher ist, das denken doch manche. Dass Christen so Schwächlinge sind, dass sie nur Angst haben vor der Welt, deswegen lassen sie Gott alles machen. Aber ich frage mich, wann hat die Welt angefangen so zu denken? Weil das Christentum ist sicher nicht für Schwächlinge. Es erfordert Mut, Jesus nachzufolgen. Und es erfordert Mut, wie der von Jonathan hier, voranzuschreiten. Wir müssen den ersten Schritt machen, damit Gott uns zur Seite steht. Und deswegen liebe ich auch diese Predigtreihe über Käfig auf, weil es zwingt uns, mutig zu sein, aus dem Käfig rauszukommen, um dahin zu gehen, wo Gott uns haben möchte, um von diesem unendlich viel mehr, was Gott für uns bereithält, um daran teilzuhaben. Dazu erfordert es Mut. Wir haben vorhin dieses coole Lied gesungen, dass Jesus ist der Löwe von Juda. Und ich liebe dieses Bild von Jesus als dem Löwen. Hey, wir haben diese zwei gegensätzlichen Bilder. Und zum einen ist er dieses Lamm, dieses unschuldige Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Aber auf der anderen Seite ist er mächtiger Löwe. Auch in den Chroniken von Narnia wird Jesus ja meist als Löwe dargestellt, der Löwe Aslan. Ich weiß nicht, ob ihr Narnia kennt. Ich liebe es über alles, habe gerade die Bücher erst wieder gelesen. Und im ersten Teil, als die Biber der kleinen Lucy davon erzählen, dass Aslan, also Jesus, ein Löwe ist, da kriegt die Lucy plötzlich Angst und sie sagt, ein Löwe? Ist man denn sicher vor ihm? Und dann sagt der Biber entsetzt, sicher? Wer hat denn etwas von sicher geredet? Natürlich ist man nicht sicher vor ihm, aber er ist gut. Hey, vor Jesus ist man nicht sicher. Wenn du mit Jesus lebst, dann ist das ein Abenteuer. Und es wird nicht langweilig, das kann ich euch versprechen. Gottes Wille ist kein sicherer Plan für uns, es ist vielmehr ein kühner Plan, ein wagemutiger Plan, so wie wir bei Jonathan hier gesehen haben. Wir brauchen viel mehr Menschen, die so mutig sind wie Jonathan, als er sich den Philistern stellt. Oder auch David, der beste Freund von Jonathan, als er sich dem Riesen Goliath stellt. Diese Leute haben Mut gehabt. Und in dieser Story haben wir gelesen, also während Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hat, nur mit seinem Waffenträger, so richtig dieses Gegenteil, der Saul, der chillt da unter diesem Granatapfelbaum, beißt wahrscheinlich gerade so in diesen Granatapfel und der gönnt sich einfach. Und wir lesen fast nie, dass Saul mitgekämpft hat, sondern er hat immer andere für sich kämpfen lassen. Ich glaube, der war ein richtiger Angsthase. Saul hat nicht gelebt, um zu gewinnen, er hat nur gelebt, um nicht zu verlieren. Aber ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich so mutig sein kann wie Jonathan, ob ich sowas Krasses tun kann, aber ich will wenigstens so mutig sein wie sein Waffenträger. Wisst ihr, sein Waffenträger, der hat nämlich was Cooles gesagt. Nachdem Jonathan diesen verrückten Plan dargestellt hat, hat der Waffenträger gesagt, Jonathan, ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Hey, lass uns wenigstens so mutig sein wie dieser Waffenträger und uns jemand schnappen, der wirklich Mut hat, irgendwie voranschreitet, eine klare Vision hat und lass sagen, hey, ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Ich finde das so cool. Aber ich glaube, dass in jedem von uns so ein kleiner Saul steckt. Wir wünschen uns doch alle irgendwie, dass Gott unsere Feinde besiegt, während wir unter diesem Granatapfelbaum chillen können und einfach gar nichts tun. Wünschen wir uns nicht alle manchmal, dass Gott all unsere Probleme löst, aber wir selber gar nichts dafür tun müssen? Aber ich glaube, dass wir mutig sein müssen, dass wir den ersten Schritt gehen müssen und dann steht uns Gott zur Seite. Lasst uns mutig sein, lasst uns voranschreiten. Und ich glaube, der Grund, dass viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen, ist, dass sie gar keine Ziele haben. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal so eine Liste gemacht hast, man nennt es auch Löffelliste, eine Liste mit seinen Zielen, die Dinge, die man im Leben erreichen will. Vor 2 Jahren habe ich angefangen, mir so eine Liste zu machen. Und da können ganz normale Dinge draufstehen, wie bei mir steht zum Beispiel drauf, ich will 5 Fremdsprachen lernen, ich will 100 Länder bereisen, ich will auf alle 7 Kontinente inklusive Antarktis und noch viele, viele andere Dinge. Aber es können auch göttliche Ziele sein, wie, hey, ich will mein Bestes geben, die Kirche zu unterstützen. Vielleicht willst du eine Kirche gründen, vielleicht willst du Menschen, deine Freunde zu Jesus führen, vielleicht willst du einen Hauskreis starten. Und das sind nur kleine Beispiele. Lass uns groß träumen, lass uns größer träumen, denn Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir nur erbitten oder begreifen können. Hey, bei Gott ist so viel mehr möglich. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du noch nie so eine Liste angefertigt hast, dann nimm dir doch mal Zeit, bete drüber und fang an, so eine Liste zu führen von deinen Zielen, die du im Leben erreichen willst. Und lass es keine kleinen Ziele sein, lass es große Ziele sein. So groß, dass du sie allein gar nicht erreichen könntest. So groß, dass sie dich auf die Knie zwingen, damit du nur in Abhängigkeit von Gott diese Ziele erreichen kannst. Weil ich glaube, wenn du den ersten Schritt gehst, dann wird Gott dir zur Seite stehen auf seinem Plan. Und wer keine Ziele hat, der hat keinen Glauben. Aber wenn wir große Ziele haben, dann zeigt es, dass wir Glauben haben. Und ich möchte noch einen Bibelvers anschauen, Hebräer 11, Vers 1. Und da steht was über Glauben. Da steht nämlich, was ist denn der Glaube? Was ist Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hier im 11. Kapitel vom Hebräerbrief, da werden ganz viele Glaubenshelden aufgelistet. Es sind alles Leute, die nicht perfekt sind, denn keiner ist von uns perfekt. Die haben alle ihre Fehler gehabt, aber sie haben Großes erreicht, weil sie Glauben zu Gott hatten. Und vor allem, weil sie Mut hatten, Fehler zu machen. Hey, du musst Mut haben, Fehler zu machen. Oft sitzen wir in diesem Käfig der Angst weil wir Angst davor haben, Fehler zu machen, Angst davor haben, Niederlagen zu erleiden. Aber Leute, Fehler sind so gut. Aus Fehlern können wir lernen. Aus jedem Fehler können wir eine Lektion ziehen. Hey, hab Mut, Fehler zu machen. Mach den ersten Schritt. Mach Fehler. Es ist in Ordnung. Lass uns so mutig sein wie Jonathan oder zumindest wie sein Waffenträger. Wenn du deinen Glauben auf Jesus richtest, wenn du dein Leben mit Jesus lebst, dann hast du schon ein Ziel. Und zwar bist du Teil des größten Ziels, das jemals formuliert wurde. Und zwar, als Jesus auf die Erde kam, starb er für unsere Schuld und das tat er, damit Menschen gerettet werden. Und das ist das größte Ziel, das wir als Christen haben. Und Jesus selbst hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Und jeder von uns kann irgendwie seinen Teil dazu beitragen. Du musst kein Evangelist in Afrika sein oder kein Prediger, aber du kannst deinen Teil beitragen. Gott hat jedem von euch Talente und Leidenschaften geschenkt, mit der ihr sein Reich bauen könnt, wie ihr die Kirche unterstützen könnt, mit euren Talenten euch hier einbringen könnt oder finanziell unterstützen könnt oder auf ganz verschiedene Weisen. Hey, Gott hat unendlich viele Möglichkeiten und er hat so viel mehr für euch, als ihr euch vorstellen könnt. Lass deine Entscheidungen nicht von deinen Ängsten bestimmen. Und such nicht immer den leichtesten Weg, freu dich über den Weg und trau dich, Fehler zu machen.
Jesus, ich danke dir, dass du den Käfig aufgemacht hast. Der Käfig ist offen, auch der Käfig in deinem Leben ist offen. Egal, ob es der Käfig der Angst ist, ein Käfig der Minderwertigkeit, ein Käfig der Sünde oder der Schuld, dein Käfig ist offen. Durch Jesus. Jesus, ich danke dir dafür und ich bete, dass du kommst und dass wir diesen Mut finden, jetzt aus unserem Käfig auszubrechen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.